Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid. Sie hören den ersten Teil dieser Botschaft.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung und lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 41 bis 47. Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Amen.
Meine Lieben, alle, die an Jesus Christus glaubten, die auf die Gabe des Heiligen Geistes warteten, sie waren einmütig zusammen in einem Haus, wie das Brausen kam, wie der Geist auf jeden sich setzte. Der Heilige Geist hat diese Menschen mächtig verändert. Der Heilige Geist, wenn wir wirklich ihn haben, nicht etwas Gekünsteltes oder ihn herbeigeholt einfach, sondern wenn er von oben auf uns kommt, dann erleben wir in unserem Leben eine Lebenswende. Wir werden frei von alten Gewohnheiten und Denkweisen. Jesus macht frei und der Heilige Geist in uns schafft was Neues. Wir sind dann neue Kreaturen. Wir müssen nicht mehr hassen, wir können lieben. Wir müssen nicht mehr bitter sein, sondern können fröhlich sein, den Herrn loben und preisen. Der Heilige Geist veränderte damals die Menschen, dass sie sogar nur noch das aussprachen, was ihnen der Geist eingab zu sagen. Also sie hatten nicht mehr Zungensünde in diesem Moment, sondern der Heilige Geist leitete sie voll und ganz, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Die Menge war erstaunt, die anderen hatten Spott und Petrus trat dann auf, er kämpfte, er sagte vom Prophet Joel und auch von David, wie sie voraussagten, wenn der Messias kommt, dass er leiden muss, dass er auferstehen wird. Er bleibt nicht in der Verwesung, er sieht die Verwesung gar nicht, sondern Gott hat ihn auferweckt. Und meine Lieben, dieses Ergriffensein vom Heiligen Geist verwandelt auch heute den Menschen. Das ist nicht eine Nachahmung, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Wir werden andere Menschen. Der Heilige Geist verwandelt uns, wenn wir ihn nicht dämpfen und wieder betrüben oder ihn in uns nicht wirken lassen wollen. Bis man den Heiligen Geist bekommt, Petrus in seiner Predigt voll Heiligen Geistes, rief er der fragenden Menge zu, die fragten, was müssen wir tun? Sie wussten nicht mehr weiter. Da sagte Petrus, tut Buße! Und einige lassen sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Buße heißt Umkehr, Sünden erkennen, Sünden bereuen, der Sünde absagen. Und Taufe heißt, sich ganz dem Herrn Jesus Christus ausliefern. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Das Alte ist vergangen. Sie ist da alles neu geworden durch den Heiligen Geist. Meine Lieben, der Mensch kann das erleben, wenn er aufrichtige Buße tut. Buße ist vielleicht nicht einfach etwas Einmaliges, nein. Wenn wir stolpern und erkennen, dann müssen wir uns halt auch wieder beugen. Und der Herr gibt den Demütigen Gnade. Der Heilige Geist in uns kann dann wieder lebendig wirken. Der Herr tut Großes. Ja, Gott ist uns gnädig. Meine Lieben, und die das Wort dann annahmen, die ließen sich taufen. Die waren bereit, sich selber abzusagen. Nun soll Jesus Christus regieren.
Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen.
An diesem Tag wurden etwa 3000 Menschen zugeführt. Es ist ja oft die Frage, kann man denn die Leute zählen, wenn sie sich bekehren? Ja, natürlich. Entweder ist man ein Kind Gottes, entweder ist man erlöst oder man ist es nicht. Eine sogenannte Zwischenlösung, eine Grauzone gibt es da mal nicht. Entweder sind wir errettet, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das muss nicht jemand anders sagen, der Heilige Geist bestätigt das. Wenn Menschen uns das sagen, stimmt das nicht immer, sondern Gott sieht das Herz an. Und 3000 Menschen kehrten um an diesem Pfingsttag. Sie bekehrten sich zum Sohn Gottes, sie empfingen den Heiligen Geist, sie wurden und waren eine neue Kreatur. Das ist messbar. Das ist auch heute messbar, vielleicht nicht immer am selben Tag, aber man merkt, ob jemand Jesus Christus lebt, Jesus Christus in sich hat, seine Eigenschaften anstrebt oder ob jemand seinem Ego noch weiter wütet und tobt und alles an sich reißen will. Meine Lieben, der Heilige Geist verändert sichtbar uns Menschen. 3000 Menschen, eine große Menge. Aber die erlebten eine ganz gründliche Neugeburt. Wie Jesus sagt, man muss von Neuem geboren sein, um das Reich Gottes zu ererben.
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.
Gott tat hinzu zu den bereits 500 oder etwas mehr Gläubigen, die den Heiligen Geist empfangen hatten, die am Pfingsten beisammen waren in jenem Haus. Und jetzt kommen 3000 hinzu. Ja, kann man so viele Leute beherrschen, regieren und betreuen, feiner gesagt? Nein, das ist gar nicht möglich. Sondern wir sehen hier den Maßstab Gottes, was wichtig ist für alle Neubekehrten, was aber auch wichtig ist für uns alte Gläubigen. Nämlich, sie blieben in der Apostellehre. Sie blieben beim Wort Gottes. Meine Lieben, damals gab es noch kein Neues Testament, das Alte gab's, aber das Neue Testament war ja noch im Entstehen, im Erleben, denn das Neue Testament ist ja erst mit Jesus gekommen, sein Leben. Und mit Pfingsten ist die erste Gemeinde entstanden, durch den Heiligen Geist gewirkt. Meine Lieben, und es heißt von ihnen, sie blieben beständig in der Apostellehre. Sie hatten eine Übung da drin. Es war nicht einmal, ja, jetzt ist es mir drum, jetzt höre ich die Apostel, die Predigt. Nein, sondern die Norm war, auch wenn der Mensch von Neuem geboren ist, er liest das Wort Gottes. Er hört das Wort Gottes. Er nimmt das Wort Gottes immer wieder neu und vollumfänglicher ins Herz auf. Als ich noch umgekehrt war, sah ich x Widersprüche in der Bibel. Wenn wir die Bibel mit dem Verstand verstehen wollen, stoßen wir in allen Ecken an. Aber sobald der Mensch den Heiligen Geist hatte, nach meiner Bekehrung, hatte ich Sehnsucht, das Wort Gottes zu lesen. Ich verschlang das Wort Gottes. Es redete zu mir, aber ich sah überhaupt keine Widersprüche mehr, sondern der Herr öffnete durch den Heiligen Geist mir das Wort. Meine Lieben, der Heilige Geist wirkt am Jungbekehrten wie am Altbekehrten. Und hier steht das an erster Stelle, sie blieben beständig in der Apostellehre. Meine Lieben, es ist völlig verkehrt und ein Zeichen des Abfalls, wenn die Wortauslegung, das Wort Gottes, immer kürzer eingeschmälert wird. Es gibt Gemeinden, die wollen nur noch Lobpreis und nicht mehr eine Bibelauslegung. Das ist verkehrt. Der Heilige Geist leitet die Gläubigen, erweckt die Sehnsucht, das Wort Gottes aufzunehmen, zu lesen. Man muss nicht mehr die Bibel lesen, aber man hat das Verlangen. Wir haben es nötig, das Wort Gottes zu uns sprechen zu lassen, damit wir Jesus ähnlicher werden.
Oh, wie höre ich dich so gern, herrliches Lebenswort. Auf dem Wege bist du mein Stern, herrliches Lebenswort. Tröstliches Lebenswort. Wort aus meines Erlöses Mund, herrliches Lebenswort. Allen zeigst du die Himmelsbahn. herrliches Lebenswort, lautres Wort der Wahrheit, heilges Wort der Klarheit, leuchtendes Wort, heiliges Wort, heiliges Lebenswort, leuchtendes Wort, heiliges Wort, heiliges Lebenswort. Gern auch anderen erzähle ich herrliches Lebenswort, dass ich Frieden empfing durch dich, herrliches Lebenswort. Will den Heiligen Samen sehen in Jesu Namen, köstliches Wort, herrliches Wort, herrliches Lebenswort, köstliches Wort, herrliches Wort, herrliches Lebenswort.
Nun, sie waren beständig in der Apostellehre. Merken wir gut, die Wortauslegung, das Wort Gottes persönlich lesen, ist sehr wichtig, sollte in unserem Leben, wenn wir den Heiligen Geist haben. So ist es auch so, dass wir das Bibellesen an erster Stelle steht. Ich muss nicht einfach meine Tagesportion am Abend oder am Morgen erfüllen, dann habe ich die Pflicht getan. Nein, der Heilige Geist wird in uns das große Verlangen, das Wort zu lesen. Wir erleben, das Wort Gottes richtet uns auf, gibt uns neue Impulse. Wenn wir am Boden liegen, dann richtet das Wort Gottes uns auf. Wenn wir traurig sind, tröstet uns das Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes ist kräftiger denn ein zweischneidiges Schwert. Es scheidet da Mark und Bein, Geist und Seele. Das gefühlsmäßige Glauben und das wirkliche durch den Geist Gottes gewirkte Glauben entsteht durch das Lesen des Wortes Gottes. Meine Lieben, lest die Bibel. Wenn ihr was nicht versteht, lest einfach weiter. Sie blieben beständig in der Apostellehre.
Zu diesem Punkt noch Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi.
Wie das in Römer 10 heißt, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt kommt aus dem Wort Christi, dem Wort Gottes. Meine Lieben, das ist eine Wahrheit, die können wir gar nicht umstürzen. Es gibt kein anderes Evangelium, das den Menschen innerlich ergreift im Heiligen Geist, als das Wort, wie wir es in der Bibel haben. Wir müssen uns auch hüten vor persönlichen, abnormalen Auslegungen. Das Wort Gottes redet in sich selbst mit uns.
Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft.
Als zweites, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Ich höre heute oft von Christen, ja, wir müssen etwas mehr Gemeinschaft pflegen. Und was ist dann die Gemeinschaft? Viel schwatzen miteinander. Über die Gemeindeglieder, man richtet über sie. Und auch der Pastor ist nicht immer der an richtiger Stelle und so weiter. Das ist dann Gemeinschaft. Es gibt eine teuflische Gemeinschaft untereinander. Es gibt aber auch eine göttliche, durch den Heiligen Geist gewirkte Gemeinschaft. Sie blieben beständig miteinander in der Liebe Gottes, im Heiligen Geist. Sie blieben in dieser göttlichen Gemeinschaft. Die Bibel erklärt uns das noch weiter.
In Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Gemeinschaft ohne göttliche Liebe ist null und nichts. Es gibt früher oder später nur Streit und Enttäuschungen. Aber wenn die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, und das ist sie ausgegossen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, dann haben wir diese göttliche Liebe. Diese göttliche Liebe verändert uns. Wir werden frei von dem ständigen egoistischen Denken und von dem Leiden, dass wir zu kurz kommen, oder Eifersucht, all diese Sachen, die verschwinden. Die Liebe Gottes ist größer und mächtiger. Ja, wir sind nicht mehr neidisch aufeinander. Wirkliche Gemeinschaft miteinander ist nur möglich nach dem Wort Gottes, wenn diese Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unser Herz. Mit der Eigenliebe können wir vielleicht Geschenke machen. Wir können das und das dem anderen geben, vielleicht Blumen und verwöhnen und machen. Aber das ist nicht die Liebe, die hält. Das ist wie erkaufte Liebe, die vergeht einfach. Wenn wir aber die göttliche Liebe haben, so werden wir gefesselt, wir werden zusammengeschmolzen, wenn allerseits in einer Gemeinde diese Liebe Gottes in den Herzen ausgegossen ist. Das verändert eine ganze Gemeinde. Wenn die Liebe fehlt, oder die erste Liebe, dann ist Jesus gegen uns. Wir haben das im Sendeschreiben, anfangs von Offenbarung Kapitel 2, der Gemeinde Ephesus, was eine gute Gemeinde war. Sie hatten dort alles, sie kämpften, sie bekannten den Namen Jesu. Aber Jesus hatte wieder sie, weil sie die erste Liebe verlassen haben. Meine Lieben, was ist denn diese erste Liebe? Was ist denn das? Als ich früher noch viele größere Evangelisationen hatte, habe ich immer wieder erlebt, die Neubekehrten, die waren andere Menschen. Die hatten die Liebe. Sie waren Zeugen. Sie mussten nicht mehr ihre Sünden verdecken. Sie waren offen, denn sie hatten ja Vergebung. Vergebene Sünden bringen uns nicht mehr in Scham, sondern vergebene Sünde lassen uns dankbar sein, dass das Blut Jesu Christi uns gereinigt hat. Und die Gemeinde Ephesus, diese vorbildliche Gemeinde, aber sie hat die erste Liebe verlassen. Das ist so Zeit der Apostelgeschichte. Meine Lieben, es ist sehr wichtig, wenn der Mensch von neuem geboren ist, ist er eine neue Kreatur. Er ist Liebe und nachher, ja, kommt der verdorbene Verstand wieder zum Recht oder die Umgebung. Ja, du musst das nicht ganz so ernst nehmen. Ist schon gut, genügt dir alles. Meine, die erste Liebe, die hast du ganz sicher noch in Erinnerung, als du dich zum Herrn Jesus Christus bekehrt hast, als die Sündenlast von dir abfiel. Du konntest den Herrn Jesus von Herzen lieben. Du gabst ihm ja dein Leben. Und in dieser Liebe sollten wir bleiben. Sie waren beständig in der Gemeinschaft, also auch in der Liebe Jesu Christi.
Unser Leben will von der Liebe bestimmt sein. Liebe gibt's.
1. Korinther 1, Vers 9. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.
Die Gemeinschaft gilt nicht nur unter uns Menschen in erster Linie, sondern die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Gott gibt uns das durch den Heiligen Geist, Gemeinschaft mit Jesus, dass wir mit Jesus leben und in ihm weben und sind wir. Diese Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes ist das Wichtigste, wo wir Gemeinschaft haben können. Und Gott ist treu. Er hat uns diese Tür geöffnet. Wir haben Zugang zum Allerheiligsten, denn unser Jesus Christus ist mit seinem Blut dort eingegangen, hat uns versöhnt mit Gott. Wir sind nicht mehr Fremdlinge, sondern Jesus nennt uns Brüder und Schwestern. Meine Lieben, wir haben ein so großes Vorrecht. Und die Gemeinschaft mit Jesus, ja, mit Gott, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn diese Gemeinschaft bei einem Menschen stimmt, dann stimmt es plötzlich auch mit den Mitmenschen, wie geschrieben steht.
1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.
Also wenn wir im Lichte wandeln, wie er, wie Jesus im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Wenn wir aber in unserem Leben noch Finsternis, also wenn wir voreinander noch Sachen verbergen müssen, wenn wir nicht offen sein können, ja, dann ist eine gestörte Gemeinschaft, die früher oder später zusammenbricht oder mit einem Krach endet. Wahrhaftige Gemeinschaft hängt davon ab, wenn wir im Lichte sind, wie Jesus im Lichte ist. Dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Das ist die Folge, die automatische Folge. Und die Gemeinschaft untereinander muss man nicht aufbauen mit diesem und jenen schönen Begebenheiten oder Liebesbeweisungen. Nein, die Gemeinschaft wird durch den Heiligen Geist bewirkt in uns. Wir sind dann eins. So kann es sein, dass wir Glaubensbrüder oder Glaubensschwestern sehen, die wir noch nie gesehen haben, und wir wissen uns ganz innerlich tief verbunden, weil derselbe Geist uns erfüllt. Und alles andere trennt irgendwie. Wenn die Lieben, wahrhaftige Gemeinschaft untereinander ist nicht Gemeindebetrieb, sondern im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Das ist Gemeinschaft untereinander.
Sie blieben aber beständig im Brotbrechen.
Sie blieben beständig im Brotbrechen. Was das bedeutet, haben wir gestern schon gehört, aber wir wollen das nochmals zusammenfassend im Wort Gottes hören.
Nach 1. Korinther 11, den Versen 23 bis 26, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Meine Lieben, ganz eindeutig wird uns hier gesagt, was das Abendmahl bedeutet. Das ist nicht einfach so ein Mussefest oder ein Gewohnheitsfest, nein. Es ist ein Gedächtnisfeier, dass wir daran denken, dass der Herr Jesus am Kreuz seinen Leib für uns gegeben hat. Er gab sein ganzes Leben, um uns zu erlösen. Und als zweites, er vergoss sein Blut, um uns die Sündenlast wegzunehmen, zu reinigen, aber nicht nur das, sondern er hat einen neuen Bund mit uns geschlossen, mit ganz neuen Bedingungen. Wir kommen in den Gnadenstand hinein. Er hat uns erkauft mit seinem teuren Blut, zu seinem Eigentum. Und beim Abendmahl, wir sollen das zum Gedächtnis haben, der neue Bund basiert auf dem Blut Jesu Christi. Und wir sehen beim Nehmen des Brotes, das uns an seinen Leib erinnert, Nehmen des Kelches erinnert uns an sein Blut. Das soll unser Fundament sein, immer und immer wieder. Das darf nicht aus unserem Gedächtnis weggehen, was der Jesus für uns getan hat. Und das Abendmahl, eine von Jesus selbst eingesetzte Hilfe für alle Zeiten, für uns gläubige Christen. Und als drittes, wir verkündigen damit das Sterben und Leiden Jesu Christi, aber auch seine Wiederkunft. Wir warten auf ihn. Unser Herr Jesus kommt wieder. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Das gilt auch zum Abendmahl. Das Abendmahl ist uns eine Stärkung, dass nicht die zeitlichen Sachen jetzt uns beherrschen, sondern wir sehen die Zukunft. Unser Herr Jesus kommt bald. Wir sollen den Tod und das Kommen des Herrn verkündigen, denn Jesus ist auferstanden. Wir sehen den Sinn des Abendmahls.
Niemals will ich es vergessen.
Sie blieben aber beständig im Gebet.
Sie blieben aber beständig im Gebet. Meine Lieben, eine Beständigkeit im Gebet. Darüber müsste man eigentlich nicht predigen, denn viele Leute sagen sich, wir beten ganze Nächte, wir beten und beten und beten. Ich habe oft den Eindruck, es wird lieber gebetet, als auf das Wort Gottes gehört. Es wird lieber gebetet, als wirkliche Gemeinschaft zu haben. Natürlich ist Gebet auch eine Gebetsgemeinschaft. Aber wenn unser Beten im stillen Kämmerlein nicht funktioniert, dann funktioniert doch die Gebetsgemeinschaft nicht, dann ist es doch eine äußere Form. Und Ungläubige und Gläubige, die können ja gar keine richtige Gebetsgemeinschaft machen. Das ist für die Gemeinde da, für die Wiedergeborenen, eine wirkliche Gebetsgemeinschaft zu pflegen. Das Wort Gottes erklärt uns das nachher.
In Epheser 6, Vers 18, betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen.
Also, betet ohne Unterlass. Unser Leben soll ein Gebet sein, ein persönliches Gebet, sei es beim Arbeiten, beim Ruhen. Es soll ein Gebet sein. Das heißt, eine Verbindung mit dem allmächtigen Gott, dem Herrn Jesus Christus. Das Gebet soll vom Heiligen Geist gewirkt sein. Dass wir nicht das einfach beten, was uns im Kopf herrscht, sondern das, was wirklich das Anliegen des Herrn ist. Dass wir von allem ein Gebet machen. Und wenn wir von allem ein Gebet machen, müssen wir auch lernen, die Hilfe vom Herrn zu erwarten. Und wenn ich die Hilfe vom Herrn erwarte, dann muss ich meine eigene Fantasie, wie Gott eingreifen sollte, wo ich noch ein wenig mitstoße und mithelfe, ablegen. Gebet heißt auch, auf den Willen Gottes eingehen. Die Leitung durch den Heiligen Geist. Unsere Gebete sind lange nicht immer das, was Gott im Plan hat. Wir müssen lernen, Gottes Gedanken zu erfassen und daraus ein Gebet zu machen. Dann erleben wir Zeichen und Wunder, Gebetserhörungen. Der Herr greift ein, meine Lieben. Und für wen sollen wir in erster Linie beten? Für die armen Kinder in Afrika, die sollen wir auch beten. Ne? Ja, ja. Aber es heißt, betet für alle Heiligen, alle Gläubigen. Mache die Erfahrung, wenn ich für jemand bete, verändert sich mein Verhältnis. Der Mensch verändert sich nicht immer, aber meine Stellung zum Mitmenschen wird anders. Fürbitte tun heißt nicht eigenwillig jetzt über den Menschen herrschen. Nein, wir sollen für alle Heiligen mal danken. Es ist auffallend, in den Briefen des Apostels Paulus und auch Petrus, sie danken für die Gläubigen. Danken wir wirklich genügend für die Gläubigen, für die Heiligen nach dem Wort Gottes? Oder haben wir ständig an diesem und jenem zu kritisieren? Ja, der will fromm sein und doch das und das und das noch. Meine Lieben, Gebet tut Not. Wir sollen den Willen Gottes dabei tun. Ja, das Beten. Gott erhört Gebet. Wir sollen aber auch für die Obrigkeit beten. Wir sollen beten, dass der Herr wirken kann und uns gebrauchen kann, um die verlorene Welt zu Jesus, zum Erlöser zu führen. Wir haben so viele Gebetsanliegen, meine Lieben. Oft bleiben wir stecken in unseren eigenen Nöten. Ich meine, das wäre jetzt das Wichtigste. Oder das und das kränkt uns. Oder wenn in der Familie irgendetwas nicht funktioniert, das kann uns gefangen nehmen, dass wir nur noch das als Gebetsanliegen haben. Statt dass wir den Herrn fragen, was soll ich beten? Was ist jetzt dein Wille? Wir können mit dem Beten nicht andere versklaven. Das geht nicht. Wir können mit dem Beten den Herrn bewegen zum Eingreifen, wenn das jetzt in seinem Plan gerade ist. Dann sollen wir dafür beten. Aber es ist eben unsere Ungeduld oft im Weg. Oder wir sind leidensscheu. Ja, in der Familie jemand haben, der es gar nicht gut tut. Ach, die Schande, weg. Das ist Gebetsanliegen, nur noch das. Meine Lieben, der Herr lehrt uns beten. Der Heilige Geist zeigt uns klar im Wort Gottes, er zeigt uns klar, welche Bitten jetzt wir dem Herrn vorbringen sollen, dass wir Gebetserhörung haben. Erhörlich beten, das schenkt der Herr den Seinen. Aber wir müssen beten nach seinem Willen.
Ist dein Herz voll Sorgen und Schmerz, die bedrücken dein Herz? Lassen sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer nah. Lassen sie fallen auf Golgatha, Golgatha, Golgatha. Lassen sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer nah. Er hilft dir, vertraue auf ihn, gib dich völlig ihm hin. Lassen sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer nah.
Wie in Philipper 4, Vers 6 geschrieben steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden.
Sorget euch nicht. Wenn ich mich stark sorge, das kenne ich auch, wenn ich mich sorge, ach, dann bete ich nur noch das, was mir Mühe macht. Werft eure Sorgen auf ihn, er sorgt für euch, sagt das Wort Gottes. Wir müssen die Sorgen ablegen. Und dann können wir plötzlich, statt ständig flehen und kämpfen im Gebet, erleben wir, Jesus hat uns frei gemacht. Der Heilige Geist führt uns. Wir haben so viel Grund, dem Herrn zu danken. Wir können danken für seine Führung am heutigen Tag, für seine Liebe, die ich erleben durfte. Ich kann danken für alles, was der Herr schenkt. Der Herr öffnet mir dann die Augen, wie große Taten Gottes er tut. Er hilft uns, dass wir dann mit Bitten und Flehen die Sachen ihm hinlegen, ihm vorlegen, mit Danksagung, dass er es richtig macht. Es ist ganz wichtig, meine Lieben, dass unsere Sorgen abgelegt werden. Wenn wir in Sorgen versklavt sind, können wir nicht richtig beten. Kreisen wir nun immer um unsere Sorgen herum oder um uns selber. Wir nennen den Namen Jesu noch, aber er antwortet uns auf diese Weise nicht. Er will gerade in unseren Sorgen mein Herz ganz haben. Ich soll ihm ganz gehören, denn er hat mich ganz erkauft mit seinem Blut. Und die Sorgen ablegen und dann mit Bitten und Flehen ihm das vorbringen, auch die Befreiung von der Versklavung, wo oft das eigene Ich Hintergrund oder Hauptgrund ist. Ja, der Herr hilft uns im Beten, um erhörlich beten zu können. Und mit Danksagung, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wenn wir nichts mehr zu danken haben, danke wenigstens für deine Erlösung. Danke wenigstens, dass du noch da bist. Ja, wir sollen dem Herrn danken. Und bitten und flehen ist auch eine Aufforderung. Es gibt Aufträge vom Herrn, dass wir bitten und flehen mit Danksagung wirklich vor den Herrn bringen müssen. Aber es ist nicht mehr ein persönlicher Gebetskampf, sondern es ist ein Kämpfen mit dem Herrn und dem Heiligen Geist. Das ist echt wunderbar.
Über das Gebet lesen wir weiter in Jakobus 5, Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden.
Jakobus 5 zeigt uns, wenn wir krank sind, schwer krank sind, nicht wenn wir ein wenig Zahnweh haben, nein, sondern wenn wir ein schweres Leiden haben, dass wir die Ältesten der Gemeinde rufen sollen, dass sie uns salben mit Öl und beten. Und das heißt auch dort, bekenne einer dem anderen die Sünden. Ich habe auch schon Gemeindeältesten kennengelernt, wenn Kranke sie gerufen haben, habe ich gesagt, das können wir nicht. Nein, nein, wir sind das etwas anders. Ist auch ein Bekenntnis, oder nicht? Falsch ist, wenn wir was machen und nicht glauben, dass der Herr eingreift. Wenn wir für Kranke beten, nach dem Wort Gottes die Salbung mit Öl machen, erleben wir immer wieder, der Herr greift ein. Nicht immer mit einer Heilung, sondern ich habe das oft erlebt, dass dann die oder jene ärztliche Untersuchungen oder Spitaleingriffe geklärt wurden, ob sie gemacht werden müssen, ob sie im Willen Gottes sind oder nicht. Gott kann auch heilen durch ärztliche Eingriffe. Aber wie uns, wenn wir uns auf die Ärzte verlassen, statt auf den Herrn? Nun, wenn Kranken gebetet wird, der Herr erhört. Er greift ein. Es heißt nicht, er heilt dann den Kranken, aber er richtet den Kranken auf. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, schwere Krankheiten können uns auch innerlich zu Boden drücken. Es können Zweifel aufkommen, dass man hin und her geworfen ist, können auch vielleicht alte Sünden auftauchen und so weiter. Es ist wichtig, dass das Sündenbekenntnis mit inbegriffen ist. Und zwar, was uns bewegt, was uns belastet, dass wir das sagen dürfen. Das gilt für die Ältesten wie für den Kranken selber. Das Seelsorgegeheimnis, das darf nicht weiter gesagt werden, aber dem Herrn hingelegt werden. Und es heißt, der Herr richtet den Kranken auf. Und so er Sünden getan hat, vergeben sein. Es gibt etliche Krankheiten oder Kranksein, kommen von Sünde her. Alle psychomatischen Krankheiten zum Beispiel kommen von einem gewissen Egoismus her, wo der Mensch einfach das sich jetzt fest einbildet und die Schmerzen sind da. Wenn jemand sich immer einbildet, der hätte Krebs oder bekäme Krebs, Krebsangst hat, früher oder später kommt dann der Krebs. Wir legen dem Herrn die Sünden hin. Und das Wort Gottes sagt, und wenn er Sünden getan hat, darum krank ist, sind sie ihm vergeben. Oft ist die Sündenvergebung wichtiger als die Heilung. Aber Sündenvergebung kann nicht leichtfertig geschehen. Da braucht es wirklich eine ganze Hingabe an Jesus. Von den Ausführenden wie auch von denen, die betreut werden. Der richtet auf, und das heißt dann auch im Jakobusbrief noch, betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wir sollen füreinander beten, dass wir gesund werden. Das ist eine göttliche Weisung, die oft zu wenig befolgt wird.
Thank you. büßet am Kreuz auch für dich. Und floss nicht sein Blut voll erbarmender Huld zur Erlösung für dich und für mich?
Den zweiten Teil dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche um die gleiche Zeit.
O süßer Hafenklang, wo Gott im Herzen wohnt, Musik ist in dem Namen Jesus. Wenn mich des Bösen Drang und Zweifel nicht verschont, dann klingt so süß der Name Jesus. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik ist in dem Namen Jesus. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik im Herzen mein. Dem Christen klinget süß die Himmelsmelodie, der Weltmensch muss in Ängsten schweben. Und jeder trifft gewiss, die eigene war schon hier, für dieses und das ewige Leben. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik ist in dem Namen Jesus. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik im Herzen mein. Der liebe Werk fängt an mit Singen und Gebet, da gibt es keine Zeit zum Grämen. Sie rettet, wo sie kann, verlorene früh und spät, durch Gott geweihtes Unternehmen. Lobgesänge, himmlische Stänge, Musik ist in dem Namen Jesus. Lobgesänge, himmlische Stänge, Musik im Herzen mein. Lobgesänge, himmlische Stänge, Musik, Musik, Musik im Herzen.